Crudo, der Podcast über Kulinarik, lokale Helden und einfach das Leben. Viel Spass beim Hören. Simon, herzlich willkommen. Der Simon Tanner ist bei uns. Schön bist du bei uns an der Bar von der La Bestia Pizza Operativo in Luzern. An deinem freien Tag bist du da, Simon. Das schätze ich besonders. Wie geht's dir?
Hey, es geht mir gut. Danke, Sergio, für die Einladung. Und wenn ich in die La Bestia davon komme, ich immer mega gern. Und ist überhaupt keine Überwindung für mich an meinem freien Tag. Von dem her, bin gern da.
Gut, danke dir vielmals. Bist du schon der Vierer gewesen jetzt? Es ist ja heiss.
Ich war der Vierer im Juni. Ich gehe immer in der Vorsaison. Halt wirklich kein Kind und so, gell? Und weniger Ansturm. Aber ich war schon gewesen, ja. Mitte Juni.
Okay. Wie sind wir eigentlich früher? Du bist mit der Family in die Ferien gefahren?
Mit der Family früher als Kind. Wir sind eigentlich immer für Italien.
Immer mit dem Auto?
Ne? Mit dem Auto, genau.
So. Was war dort der Reiseproviant gewesen? Was haben die gegessen?
Hey, ich glaube, meine Mutter hat immer Sandwich gemacht. Aber so ganz klassische, also für mich klassische, was sie immer gemacht hat, sind Servola, geschnittene Emmentaler und dann Senf, Tommy Senf. Und das in einem Sauerteigbrot. Das habe ich immer mega gefeiert. Ja.
Es ist lustig, das ist mir in Sinn gekommen, als ich den Podcast mir Gedanken gemacht habe, dich als Gast. Ich war auch gerade in der Ferien mit den Kindern. Mhm. Und meine Mutter hat immer Weckli gemacht mit Kochschinken, Essiggurken und Senfbutter, auch Tommy. Wir machen da keine Werbung übrigens. Das entsteht
kein
alles
Product Placement.
Kein Product Placement. Das ist alles spontan. Aber das habe ich jetzt den Kindern auch wieder gemacht, oder? Weckli und Schinken, zumindest für die, wo noch Fleisch isst. Hey, Erdbeermakronen vor- oder rückwärts gekocht, Simon?
Ah, vorwärts.
Vorwärts?
Ja.
Gibt es einen speziellen Grund?
Nein, das hat meine Mama das immer so gemacht.
Immer so.
Und wenn ich mal Erdbeermakronen mache, dann vorwärts. Ja. Nein.
Ist gut. Wo ich die Frage vorbereitet habe, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen. Das ist doch auch so ein Politikum irgendwie.
Ja, ich weiss, meine Mitarbeiter, meine Köchin, mir schafft Mary. Und von Obwalden, oder? Und dort ist natürlich hinter sie angesagt. Und ich glaube, sie würde mir den Kopf abreißen, wenn ich jetzt sage, vorwärts.
Ich hoffe, sie lässt den Podcast machen.
Sie wird hören. Ja, ja.
Ja, okay, das musst du dann handeln. Aber lustig, weißt du, wieso hat man es hinter sie gekocht?
Nein.
Weil früher auf der Alp haben sie nur ein Kessi gehabt und sie haben irgendwie müssen eine One-Pot-Geschichte machen.
Sinn, ja.
Weil das halt einfach viel einfacher war. Ja. Aber eben hinter sie ist dann manchmal noch schwierig, weil Pasta dann teilweise wirklich verkocht werden könnte, oder?
Ja, das ist so, ja. Das ist so. Und gell, wir sind da halt in der Stadt ein bisschen poscher und haben halt natürlich zwei Pots gehabt und haben können die Nudeln separat angekochen.
Ein Luxus.
Luxus, ja.
Sehr gut. Du übrigens, ein bisschen Wein, ist das okay für dich?
Unbedingt Wein.
Ja, ich habe gedacht, wir machen hier für dich, du bist ein spezieller Gast, ein grosser Kenner, ein Manzoni Bianco aus der Dolomiten, ein Naturwein.
Cool.
Wollen wir mal abrosteln?
Ja.
Ich schenke dir schnell ein bisschen. Klingt gut.
Cheers.
Schön, bist du da nochmal.
Hey, danke vielmals für die Einladung. Das ist schon noch geil, ja?
Fresh.
Mega fresh. Was sind das für Trauben?
Das ist ein Manzoni.
Manzoni?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es endemisch ist. Also, dass es dort weg aus den Dolomiten.
Ah, doch, da unwahrscheinlich. Dann,
genau, ne? Das ist ein Manzoni Bianco, nennt sich der. Das ist ein Winzer aus den Dolomiten, der wirklich so Demeter-Geschichten macht, also Naturwein, Spontanvergärungen.
Sehr geil. Also, man merkt, dass er Natur ist, aber ist jetzt mega zugänglich für.
Finde ich aber auch, gell?
Für alle eigentlich.
Es ist nämlich so schwierig bei den Gästen, gell, die sich das nicht so gewöhnt sind. Das ist so ein Wein, wo sich gleich an der Natur wie eine tasten lassen.
Ja, genau. Ich finde, das ist so ein Starter.
Genau, so ein zugänglicher Starter wie. Das ist richtig. Also Simon, du kommst seit wie vielen Jahren im Fett?
Wir sind im vierten Jahr. Wir haben am 21. Mai 2021 haben wir aufgemacht. Genau, also gerade so. Nach dem letzten Lockdown geht es aus Covid raus. Und ich weiss, die ersten zwei Wochen haben wir nur dürfen auf der Terrasse bedienen. Drinnen noch nicht.
Wir haben eben 6 Monate vorher gestartet, vor dem Lockdown.
Oh, das, wow,
ist dann,
ja,
ähnlich, das ist interessant. Ja. Aber dann gerade eine schwierige Zeit, oder?
Hey, ja, es war schwierig gewesen. Die Leute können es bedienen richtig, oder? Nachher haben wir die Abstandregeln gehabt, ja. Und dann haben wir die Zertifikatspflicht gehabt. Und das war einfach schwieriger dran gewesen. Aber ich glaube, wir konnten gut starten und haben am Anfang einen rechten Boom gehabt, weil die Leute wieder raus haben
wieder zurück können und genau. Dann ein neues Restaurant, oder?
Ganz genau, etwas Neues und genau. Sind alle gespannt gewesen. Und, es war schwierig gewesen, das Konzept anzubringen halt, mit dem ganzen Sharing.
Erzähl das mal schnell. So also das ist ein Sharing-Konzept.
Genau, also wir haben, das Pferd ist ein Sharing-Konzept, das eigentlich Soulfood anbietet. Also wir tun Speisen, die einfach gut sind, verzählt, wir mit einem eleganteren Twist eigentlich zubereiten. Und das hat eigentlich alles als Sharing in die Mitte kommen. Muss aber nicht. Oder? Aber wir haben das am Anfang natürlich recht wollen, in den Leuten
schmackhaft
machen, auf den Weg geben, dass sie mal etwas anderes haben in Luzern, anstatt nur, ich habe meinen Salat und ich habe meinen Hauptgang und ich habe mein Dessert. Und ich glaube, das war das Schwierigste am Ganzen gewesen, am Anfang. Und hat sich aber mittlerweile sich recht gut eingependelt.
Das ist verständ. Und ja. Genau, das genau. Ist ja, das gibt ja viele Kochen, die so funktionieren.
Absolut.
Ja. Die Spanier mit irgendeiner Tapas.
Ja, Thai.
Thai, logisch.
Alles Asiatische.
Ja, das ist
auch in Italien hast du Antipasti in der Mitte, oder eigentlich?
Richtig.
Und für das bin ich eben schon erstaunt gewesen, dass der Luzern das am Anfang so ein bisschen kritisch beäugt hat.
Eigentlich könnte man das auch mit Schweizer Food machen, oder?
Theoretisch, ja. Das kannst du mit allem machen.
Mit der Halbmagronen, Luis?
Mit der Halbmagronen, ja. Wir machen das mit allem. Ich meine, das ist entstanden, weil ich mit meiner Frau eigentlich durch die Welt reise und wir immer so essen. Wir können uns nie entscheiden auf einer Speiskarte. Oder ich habe 4 Vorspeisen, die ich geil finde. Und du kannst nicht 4 Vorspeisen essen. Aber ich meine, wenn du das zweite bist, oder das dritte, oder das vierte, dann kannst du eigentlich hinsitzen und die ganze Vorspeiskarte bestellen und dich durch das durchfressen und teilen und machen und das Gleiche bei den Hauptgängen.
Ist auch blöd, wenn du alleine bist, oder?
Das ist eher blöd, ja. Obwohl, ich kann recht viel essen, aber...
so geht es mir manchmal, wenn ich alleine reise, oder? Das ja. Ist genau das Problem hast von einer grossen Klostattacke, was du jetzt alles kannst probieren kannst, aber irgendwie alleine da hockst und dann musst du dich so ein bisschen mässigen. Oder Doggybaggen.
Ja, mässigen kann ich dann nichts nicht. Ich gebe dann schon Gas. Ich bin im Januar eigentlich bin ich in Japan gewesen.
Ja.
Ich weiß, ich bin den ersten Tag allein gewesen, und da ist ein Kollege dazugekommen. Und ich habe, glaube ich, am ersten Tag etwa 7 volle Mahlzeiten gegessen.
Was heisst volle Mahlzeiten? Also Vorspeise,
Ausgang? Also ich bin morgen raus, bin mal in Convies rein, in den Supermarkt, ja. Und habe dort 4-5 Sachen gegessen. Dann bin ich Ramen essen, ganze Portion. Dann bin ich weiter und habe irgendwie Sandos gegessen und dann in ein Curry und dann bin ich in so Makase alleine.
Aber du sagst jetzt etwas Richtiges, aber das ist nie der Heavy Food, wie sag jetzt mal, die Schweizer Wirtschaft kochen, oder?
Nein, es ist schon anders. Also sie sind schon ein Heavy Food in Japan zum Beispiel. Also es ist
schon,
sie viel mit Milchprodukten arbeiten, ja. Lustigerweise. Und mit Mayo.
Ja.
Mayo ist überall.
Ah ja?
Ja. Das ist überall, in den Ramen-Shops, auf jedem Tisch hast du Mayo.
Also eine reine Eier,
die Kewpie Mayo, weißt du, mit dem kleinen dicken Baby vorne drauf?
Ja. darum, nein, ich sage das jetzt nicht. Lustig, das habe ich nicht gewusst, vor allem mit diesen Milchprodukten, oder? Ich habe gemeint, das ist irgendwie so ein bisschen das Laktosenenzym, was ich
Schwierigkeiten habe. Viel Käse auch.
Ah ja.
Du kannst zum Beispiel Ramen haben mit Käse-Toppings und...
Aber dann auf Sojabasis, so wie Tofu-mässig?
Nein, also Käse, Kuhmilchkäse.
Ah ja? Ja, okay. Das ist spannend.
So ich war recht stumm.
Sehr gut. Bleiben wir noch schnell beim Fett. Fett, der Name, kannst du das auch noch erklären? Ich weiss es natürlich, aber ja. Ich gehe ins Fett. Was ist das? Heiss Fett?
Das ist also etwas, was die Leute Schwierigkeiten können am Anfang. So Fett. Wenn sie sich aussprechen können. Ich habe das Gefühl, es ist relativ einfach, so 3 Silben, oder? Zum aussprechen. Aber es kommt eigentlich vom Englischen fed and watered. Also ich bin gefüttert und gewässert worden. Ich bin gefüttert, ich habe genug gegessen. Es kommt eigentlich von dem, also wenn du bei uns rausläufst, solltest du eigentlich gesättigt sein, well fed sein.
Ja.
So im Englischen halt, oder?
Und womöglich im besten Fall noch gut.
Gut gefüttert und gefüttert
und gut getränkt.
Und gut bedient, genau.
Hast du das auch gemerkt dann auf dem Food oder spielt da eure Weinkarten eine grosse Rolle?
Hey, Weinkarten ist sicher wichtig. Die Food ist auch wichtig. Ich finde aber, was fast wichtiger ist einfach guter Service auch. Die Leute sehen am meisten eigentlich den Service an der Front. Sehen, wie werden sie bedient, wie werden sie abgeholt, wie aufmerksam sind die Leute. ich habe das in den letzten paar Jahren auch beobachtet, dass das in den Leuten fast wichtiger ist. Das siehst du auch zum Beispiel bei den ganzen Reviews auf Google, auf TripAdvisor, ich weiss nicht wo. Ah, der Service war nicht aufmerksam gewesen. Der Service war zu langsam gewesen. Wir haben zu lange gewartet. Und ich finde, du kannst manchmal nur so einen geilen Food haben. Wenn der Service dann nicht stimmt, dann ist es wie so eine scheisse Erfahrung.
Genau. Umgekehrt, wenn du einen guten Service hast und der Food ist kacke, das ist das Gleiche.
Ja, das ist auch scheisse, genau.
Aber das ist ja nie, genau. Das haben wir ja nicht.
Genau. Aber ich würde sagen, wir haben schon, ich meine, so ein Augenmerk kann ich eigentlich auf alles. Also, ich schaue, dass die Küche gute Food rausschickt. Ich schaue davor, dass der Service einen guten Service macht, obwohl ich auch mega gute Mitarbeiter in der Führungsposition, also meinen Küchenchef, meinen Service, Stiefelbetriebsleiter davor, machen einen super Job, also von dem her.
Aber du hast Zeit, dann dich auch im Saal, um den Saal zu kümmern, selbst wenn du in der Küche stehst. Also bist du ein bisschen überall oder hast du eine fixe Station?
Weil es hey, ich habe es in der Regel jetzt so aufgebaut, dass ich zum Beispiel einfach am Wochenende sicher als Host agiere. Also Freitag, Samstag bin ich mehrheitlich davor.
Ja,
ich mache den Sommelier, ich mache den Host, ich kann die Leute platzieren. Ich schaue, dass es allen gut geht. Bin dann aber einfach überall in dieser Position, was mich braucht. Sprich, wenn der Service vorne absucht, wenn es mich irgendwo braucht, dann gehe ich dort hin. Und dann sagt mir der Niki zum Beispiel, hey, jetzt machst du Bar. Du machst Getränkebuffet. Und dann gehe ich dort hin und mache Getränke und Buffet und habe dann nichts zu sagen, sondern ich arbeite einfach ab, was ich machen muss. Und das Gleiche ist, wenn die Küche hinten absucht, dann gehe ich hinten und dann sagt mir der Chris, du das anrichten, hilf dem. Oder dann gehe ich in die Bohrmaschine und von Anfang schauen, hey, was müssen wir machen, sondern er hat dann seine Stimme im Griff und ich bin dann einfach dort der Gummi.
Zum Helfen.
Zum Helfen, genau.
Ja.
Und ja, durch das bin ich dann einfach auch ein bisschen überall. Und
das macht
bin dann auch überall ein bisschen präsent.
Ja. Meiner Meinung nach ein guter Chef aus, oder?
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, das ist auch früher, oder, wenn man so ein bisschen das Wirtepärli aufnimmt. Er in der Küche, sie draußen, oder?
Gibt es noch?
Leider nicht, ja. Oder? Aber ich glaube, ich weiss, wieso dass es eben nicht mehr gibt. Weil halt oftmals, wenn du Küchenchef bist, ja, kannst dich um die Küche kümmern, sie kann sich um den Saal kümmern, aber dann ist fertig, oder? Du kannst dich nicht noch mehr um Marketing-Sachen kümmern, um Guest-Relation. Das ist dann irgendwo die Schwierigkeit. Aber ich vermisse das eigentlich, so die Wirtepärli mit einer guten Schweizer Wehrschaftsküche.
Ja, ich finde das eigentlich auch schade, aber ich meine, du merkst, dass es ein Auslaufmodell ist. Du sagst, das Marketing und alles andere hinten dran. Oder ich meine, das Ganze, du kannst nicht am Geschäft arbeiten, wenn du die ganze Zeit im Geschäft arbeitest. Ich meine, das ist mir auch so gegangen. Ich meine, die ersten zwei Jahre bin ich Vollgas in der Küche gewesen.
Mhm.
Und dann irgendwann musste ich merken, dass ich mich halt eben auch um die anderen Sachen muss kümmern. Und habe mich dann langsam auf rausgenommen. Meine Posten, also meine Posten, gell. Meine Position im Betrieb abgeben.
Aber du musst das können. Das heisst, du brauchst die Position, also die Person, die Position kann belegen
kann. Warnen,
und in deinem Stil kann warnen, genau. und weiterführen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach, oder?
Nein, das ist so. Aber ich meine zum Beispiel meinen Küchenchef, der Chris, der ist seit Tag 1.
Kennt er den Laden?
Ist er dort und er ist als mein Sous-Chef eingestiegen. Und ich habe ihm die Position übergeben und er weiss genau, was ich will, was ich nicht will, in welche Richtung dass ich ungefähr gehen will. Mhm. Die Kreativität bleibt bei ihnen. Also das heisst, hey, ihr könnt machen. Ich meine, ich wollte am Schluss einfach mal drüber schauen und sagen, hey, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, also lustige fettierte Insekten drauf hat, fände ich es jetzt nicht so lustig. Aber im Grunde genommen haben sie eigentlich freie Hand, ja. Weil sie wissen, was ich eigentlich will, was ich erwarte, was ich für einen Stil habe und wo es fett soll hingehen.
Also das überlastet irgendeine Küchengruppe. Also ich sage jetzt die Kreativität, die Idee hinter dem Gericht. Ich habe gelesen, ihr habt jetzt eine neue Karte oder ein neues Menü gemacht. Das heisst, das Menü ist eigentlich alles aus der Feder von deinem Kochenteam. Oder kommst du und sagst, hey, wir müssen da irgendwo die Fleischrichtung, die Veggie-Richtung, mit diesen Produkten arbeiten. Gibst du ihnen einen Leitfaden vor?
Also ich gebe ihnen natürlich einen Leitfaden, oder?
Ja.
Und ganz klare Bande,
ja.
Wo sie sich drinnen bewegen können.
Ohne Insekten.
Genau, ja, ohne Insekten. Aber ich finde das schon noch wichtig. Ich meine, klar, ihnen alles, weißt du, in den Mitarbeitern die Kreativität überlassen und die Freiheit geben, dass sie machen können, was sie gerne machen wollen. Aber ihnen ganz klar sagen, hey, ich brauche das auf der Karte, das auf der Karte, das auf der Karte. Die Sachen will ich nicht. Mhm. Die Besucher müssen von da kommen, von dort kommen, das beinhalten und in einem Turnus zum Beispiel Karten wechseln, wo wir genau bestimmen. Und das ist so ein bisschen der Leitfaden, den ich ihnen gebe, mit den Banden, die sich drinnen aufhalten dürfen. Mache ich links, mache ich rechts, aber halt nicht darüber hinaus.
Kann man sagen, dass das eine Philosophie ist, jetzt, die sich entwickelt hat? Das geht ja nicht auf Tag 1 an. Aber eine Philosophie, die sich entwickelt hat, wo man sagt, hey, ich lasse euch, ich vertraue meinem Team so sehr, dass man das kann kreieren kann. Kann man das als Philosophie anschauen? Oder vom Fett, wo man sagt, oder deine Philosophie?
Ich meine, ja, mittlerweile schon, würde ich sagen. Aber es hat natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht. Auch für mich, weißt du, ich meine, ich bin nicht der, der am einfachsten loslassen kann, oder?
Kennen wir.
Ja, dann würde ich das würden alle meine Mitarbeiter unterschreiben. Aber ich meine, ich arbeite mega an mir schon seit Jahren eigentlich, um vorwärts zu gehen, um in Zukunft zu denken. Und das beinhaltet natürlich auch, in den Leuten Freiheit zu geben oder halt eben ihre Kreativität zu fördern. Und nicht nur das wollen machen, was Simon macht, oder? Sondern das, was sie auch sehen, Innovationen können reinbringen für sie. Ich finde das mega wichtig, dass ein Mitarbeiter auch kreativ sein kann und auch etwas mit einbringen kann. Sonst irgendwann fängt es die Leute anschiessen. Oder? Wenn es dann heisst, nur noch so, ah, das ist nur noch Simon.
Ja, du kochst nach Rezept irgendetwas nachher, ja, genau, von dir, oder? Das bedarf natürlich der richtigen Personen, oder? Das ist, glaube ich, einfach ein A und so, wo du sagst, okay, du hast eine eigene Philosophie, du hast eine eigene Strategie, du hast eigene Ideen und gleich in diesem Rahmen braucht es einen Freiraum. Die Leute, ja, wenn einer immer noch die andere Seite zieht, geht es ja auch nicht, oder? Aber schön hast du das gefunden im Fett. Ich gehe selber immer mal gerne zu euch. Leider auch zeitlich bedingt nicht so oft. Aber wenn, ja.
Das geht mir ja gleich.
Ja, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, ich weiß.
Was ist los?
Kommst du noch zum Podcast? Ich bestelle im Fall sehr oft, im Fall einfach mal heim.
Ah,
wenn,
okay.
Wenn ich Pizza bestelle, bestelle ich eigentlich zu 95% La Bestia.
Ah, ich weiß nicht, wieso ist das so gerne? Das ist mit Rohschenkel und
ich
so Zürich drauf mit dem Fidje.
Ich habe gerne euren neapolitanischen Teig.
Oder ja, neapolitanisch ist jetzt noch so ein bisschen, es ist etwas dazwischen, sagen wir. Es ist ein bisschen crosser
als. Aber es ist so ein bisschen der Stil, ne? Ja, oder es ist ein bisschen fluffiger an. Und ich finde auch Toppings mega geil.
Gut,
mega frisch, mega einfach, gute Zutaten.
Jetzt kommst du wunder über, gell? Ich habe im Fall ein bisschen Fritto Misto die Besche bestellt, wo man auch ganz frisch
wegschneiden. Weißt du, wie lange hast du kein Fritto Misto mitgegessen?
Sag mal.
Ich wüsste es gar nicht. Ich glaube, letztes Mal, als ich in Italien war. Aber das war dann halt ein Fritto Misto aus dem Piemont. Das war dann nicht mit in der Reihe.
Das ist nicht die Besche, sondern mit in der Reihe.
Ja.
Das ist auch noch spannend. Das habe ich noch nie gegessen.
Okay. Nee, das ist ganz, ganz traditionell im Piemont.
Ja, okay.
Da ist Fleischstückchen drin, Leber, Nierli.
Ja, wie heisst das Rind dort? Fasona? Nein, wie heisst das Rind?
Fasona?
Ja,
Chianina ist ja für Toskana.
Scatona, ja, genau.
Fasona. Ja.
Fasona kann sein. Ja. Ja, genau. Aber schau jetzt hier.
Sehr geil.
Der Fritto Uise von der La Bestia. Den machen wir auch ganz frisch.
Was ist so ein Tipp?
So eine Art Aioli, so eine kleine Knoblauch-Mayo. Jetzt sehen wir wieder in Japan, siehst du. Der Kreis schließt sich.
Das ist ja geil.
Das kannst du nicht probieren.
Aber danach würdest du ja nicht mehr schmausen.
Nein, gut. Darum habe ich es am liebsten einfach nur mit Zitronen. Mit Salz. Und that's it.
Ich wollte sagen, es ist schon recht modern. In Italien kommst du ja nie. Fritto misst du mit einem Tipp über. Da gibt es nur Zitronen.
Zitronen, ja. Ja. Du, ich. Mhm. Ja, es hat einfach ein bisschen Fischli drin und ein bisschen Ganze. Es ist schon speziell. Und
was ich noch geil finde, ist, wenn es noch ein bisschen Zugetti drin hat, Zugetti-Blüten.
Genau.
Das finde ich auch recht geil.
Einfach Gemüse im Allgemeinen.
Ja, genau.
Zwiebeln.
Viel Zwiebeln.
Knoblauch und Zwiebeln.
Mhm.
Aber der Wein geht gut, ne?
Der Wein geht sehr gut. Er hat so die vollgeile Säure, die das Frittierte
noch ein bisschen unternimmt, aufnimmt, gell? Hey, wenn du heute... Du bist jetzt, wie lange bist du im Geschäft? Das heisst, wie lange bist du Koch schon?
Ich? Boah, Jesus Gott. 21 Jahre.
21 Jahre. Ja. Wenn du jetzt die Zeit anschaust, weißt du, vor 21 oder mit 18, 15, 18 Jahren, wie hat sich der Anspruch an die Küche verändert? Bezüglich Veganismus, ich glaube, über vegetarisch müssen wir nicht reden, aber Veganismus, Allergene, Nachhaltigkeit, Regionalität, wie hat sich das ein bisschen entwickelt?
Boah, es hat sich extrem verändert. Ich meine, ich weiss noch, in der Lehre damals haben wir eigentlich keine Allergene gehabt. Das hat es nicht gegeben. Also, glutenfrei oder...
Man hat es nicht gewusst.
Es hat keine glutenfrei gegeben, keine Laktoseintoleranz, keine Zöliakie, keine... Ich weiss nicht was, oder? Was es gegeben hat, ist ab und zu mal jemand, der kein Fleisch gegessen hat. Mhm. Für den hat es dann einen Gemüseteller gegeben.
Also einfach Beilagen verwertet
Beilagen,
vom Fleisch,
genau.
Oder?
Ja. Und das wäre es dann gewesen. Und ich meine, heutzutage, gell, habe ich 30% vom Restaurant an einem Freitagabend hat irgendeine Unverträglichkeit oder eine Intoleranz. Ich meine, und es gibt dann ganz gleiche Sachen. Also,
erzähl mal.
Hey. Also was ganz krass ist, zum Beispiel Nüsse, wenn dann wirklich halt, wenn du
Spuren, ja.
Wenn dann Spuren, ich meine, ich habe auch schon müssen jemandem sagen, hey, sie können nicht kommen. Sie gesagt, wenn Erdnüsse nicht nur verarbeitet werden in der Küche, sondern auch konsumiert werden im Restaurant, dann kann sie einen Schock, einen anaphylaktischen Schock bekommen.
Also wenn du Nüsse oder Bar in der Schüssel hast, okay.
Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber es wird das Risiko kann ich nicht tragen.
Ja, ja, das gesehen.
Ja, und dann halt ganz krass, gell, Zöliakie, das ist so die Immunkrankheit, wo kein Gluten, also nicht Gluten Intoleranz, sondern wirklich Autoimmunkrankheit.
Ja,
das hat mein Schwiegervater zum Beispiel.
Ja.
Und ich sehe, wenn er mal etwas verwirrt aussieht, der leidet 3-4 Tage wirklich mit Krämpfen und Übelkeit. Oder? Und ich meine, wir haben zum Beispiel unsere ganze Küche so umgestellt, dass wir auf Zöliakie arbeiten können. Also das heisst, alle unsere asiatischen Sachen,
also,
Soja, Mirin, Sake, die ganzen Sachen, wir würzen damit.
Mhm.
Haben wir alles auf Glut verangestellt, Miso-Pasten. Und du würdest einfach noch staunen, wo überall Gluten versteckt sind. Halt so ein Weizenprotein oder so ein Weizenkleber, wo halt überall kannst rein tun, zum Binden, zum ein bisschen mehr machen daraus. Oder? Und wir haben dort schon recht viel Aufwand betrieben.
Das musst du ja fast so labortechnisch. Ich sage das schnell, ich meine, wir sind eine Pizzeria, oder?
Ja, ja.
Und glutenfrei, wir haben einen Teig entwickelt, der super, wirklich mega cool ankommt. Also das ist wirklich eine Erfolgsstory. Aber wir können das natürlich nicht verhindern, dass es Spuren haben von Gluten.
Ihr backt es ja im gleichen Ofen, oder?
Richtig, aber wir haben es natürlich mit einem Gitter, mit einem Blech. Wir haben eine andere Schaufel, die wir verwenden. Wir haben eigentlich keinen direkten Kontakt. Aber in einer Pizzeria hast du halt einfach
Weizenpartikel
überall in der Luft, oder? Und die meisten können das, die haben eben eine Unverträglichkeit. Also es kann kontaminiert sein. Und wir haben eigentlich noch nie ein Problem gehabt, ausser man tut eine normale Pizza statt der glutenfreie Pizza servieren, dann wird es natürlich problematisch.
Aber ja, auch das ist finde den Fehler.
Finde den Fehler.
Ja.
Aber das hermetische, labortechnische fast muss haben, wenn wirklich eine Unverträglichkeit, also eine Zöliakie besteht. Mhm. Oder? Das ist, sehe ich, noch schwieriger in einem Restaurant.
Das ist so. Ich meine, es gibt, habe ich gesehen, so bei meinem Schwiegervater, ich meine, er verträgt wirklich mittlerweile viel. Also weißt du, es kann schon, wenn er eine Pizza hat zum Beispiel auch, es kann im gleichen Ofen gebacken sein, solange es in einer Form
kann
in zum Beispiel,
hat,
genau.
Ja.
Aber dann mit dem Ganzen, weißt du, ich glaube, bei Zöliakie ist es nicht so wild, wenn es ein bisschen Mehl in der Luft hat.
Ja.
Also, das ist nicht so krass wie bei einer Erdnussallergie. Ich meine, das gibt es auch im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Dass das Stewardessen am Anfang vom Flug sagt, also durchgeht, hey, bitte, wenn sie Erdnussprodukte dabei haben, nicht öffnen.
Ach so.
Weil sie halt wirklich irgendjemand an Bord haben, wo...
Und dann geht es durch die Lüftung und zirkuliert.
Ja.
Okay.
Also ich glaube, Nuss ist eine von den heftigsten Allergien, die du kannst haben. Dort, so wie Nuss und Krustentier.
Ja.
Und es glaube ganz krass sein.
Letztes Mal hat mir ein Gast gesagt, dass sie wegen Krustentier, also Seafood, Krustentier, früher das extrem viel gegessen hat und sich dann die Allergie wie entwickelt hat. Also der Körper hat das wie auch abgestossen, weil sie so... nach ihrer Wort
in rauen Mengen
konsumiert. Das finde ich schon auch noch interessant. Oder? Und das musst du auch herausfinden, wenn es in die Richtung geht.
Das nehmen wir noch das Krevettli.
Ja. Simon, hast du noch Wein? Ist gut. Ja,
ich habe noch Wein.
Ich habe noch Wein.
Hey, wunderbar. Und ich finde das extrem spannend, deine Arbeiten im Fett, in der Koch. Ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden das extrem spannend. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Und zwar für Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist gestandener Koch, 21 Jahre im Business. Gibt es eine Kochtechnik, die du in deinem Handwerk gelernt hast, ein Kochhack sozusagen, wo du sagst, hey, das hilft mir in meinem täglichen Arbeiten am meisten, wo du jetzt kannst weitergeben kannst, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ein Kochhack? Oh mein Gott.
Also wie du zum Beispiel musst du das Messer haben, wenn du es rüberschneidest?
Das ist sehr schwierig. Es gibt mega viele Sachen, mega viele Hacks, die einem das Leben erleichtert.
Oder was brauchst du am meisten, wenn du in der Küche stehst?
Was brauche ich am meisten?
Ein gutes Messer. Ein scharfes.
Das mal von Anfang an. Ich meine, also ganz basic gesagt, das ist mega blöd, aber wir haben ein Schneidbrettchen und dann etwas drauf schneiden, dünn ein feuchtes Tüchchen unten dran.
Dass es nicht rutscht, oder?
Dass es nicht rutscht, ja, genau. Das ist so mal das Einmaleins von einem Kochhack. Wenn du schneiden willst und das Brettchen sich die ganze Zeit bewegt, dann kannst du auch nicht akkurat schneiden.
Gut, Nummer eins.
Boah.
Was verwendest du für Messer?
Ich habe alles klein.
Universalmesser? Weißt du jetzt etwas, wo...
Ich habe immer noch meine Lehrmesser auch.
Ah ja? Sind die noch nicht abgeschliffen, bis zu 2 cm?
Hey, ein paar Sachen. Also ich meine, den Ausbeiner, den habe ich nicht mehr. Der ist so abgeschliffen worden. Das ist nicht mehr brauchbar. Was ich immer noch habe, ist mein grosses Gemüsemesser. Das ist so ein super Schwert. Das ist irgendwie locker 45 cm lang. Das brauche ich daheim mega viel.
Ja.
Mittlerweile arbeite ich mega viel mit japanischen Messern.
Ja.
Mit Damaststahl.
Was ist der Vorteil? Einfach, dass sie härter sind, dass sie nicht so oft schleifen muss, oder?
Man muss sie aber recht pflegen. Aber durch das bleiben sie relativ lang scharf. Ich meine, du musst sie viel abziehen, viel nachschleifen auf dem Stein. Aber ich bringe sie einmal im Jahr maximal eigentlich zum Messerschleifer. Mhm. So, genau. Wenn der Schliff sitzt und du es nachher dann pflegen, dann sollte es eigentlich laufen. Ja. Also gute Messer, ein nasses Tüchlein und ein Schneidbrett. Und Kochheck, boah.
Ich glaube,
es gibt hure viel.
Beim Messen, was meine Erfahrung ist, ich bin ja ein gestandener Hobbykoch, also ich bin ja nicht professionell, so wie du. Mir ist die Grösse vom Messer extrem wichtig. Ich kann nicht mit kleinen Messern arbeiten.
Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Also für gewisse Sachen tut es ein kleines Messer.
Tomaten, Tüten, genau. Filetieren, weiss nicht was, genau. Dann vielleicht, ja.
Aber man sagt jetzt zum Beispiel so, wenn dein Schneidgut eigentlich grösser ist als dein Messer, also länger, breiter, keine Ahnung, also...
Die Aubergine.
Sagen wir jetzt eine Aubergine und du schneidest sie längs, oder? Und dein Messer ist nur halb so lang. Das kommt echt selten gut. Das ist auch nicht wirklich angenehm zum Schneiden.
Trotz dem nassen Tüchli unten dran.
Ganz genau. Das ist vielleicht noch so ein Hack, wo man kann sagen kann.
Also,
ein gutes Messer,
das genug lang ist. Wo gut geschliffen ist. Womöglich länger ist als das Schneidgut, das man vor sich hat. Auf dem Brett. Wo drunter ein nasses Tüchli ist.
Und Finger aus dem Weg beim Schneiden, wenn ihr schnell wollt schneiden.
Okay. Ist es mit dem Knödel? Nicht mit dem Fingerbeere, sondern Knödel.
Genau. Das Messer an den Knödelrang entlangführen.
Entlangführen, okay. Wir müssen vielleicht noch so ein Anschauungsvideo dann hinten noch erreichen. Reden wir noch schnell. Du hast vor 21 Jahren deine Kochausbildung gemacht, gell? Wie ist das heute mit dem Koch nach Wuchs? Ich höre halt viel von Restaurant mit Köch, mit klassischen Köch, mit der klassischen Ausbildung, dass es mega schwierig ist oder dass es noch weniger schwierig ist, aber dann sie zu behalten nach der Lehre oder dass sie auf dem Beruf bleiben. Wie siehst du das?
Hey, ich finde allgemein, die Leute auf in der Branche zu behalten, ist seit Covid eigentlich mega schwierig. Mhm. Und jetzt ganz spezifisch, der Nachwuchs ist fast inexistent. Und ich finde eben auch, dass sich das Ausbildungsmodell, zum Beispiel spezifisch in der Küche, gar nicht wirklich verändert. Also man arbeitet immer noch mit dem mega altbackenen Pauli. Oder? Mhm. Es gibt immer noch Sachen, wo...
Kannst du das schnell unseren Zuhörern...
Entschuldigung, der Pauli ist unser Lehrbuch. In der Ausbildung. Genau. Der Lehrbuch der Küche. Und das ist natürlich... Bis zurück zu Bocuse, Escoffier, sind dort Sachen drin. Ich meine, ich habe in meiner Lehre habe ich noch haben sie uns Videos gezeigt, wie der Paul Bocuse ein Pot-au-feu macht, mhm. oder? Ich meine, nur schon dann, in welchem Universum, im 2003, 2004, hast du dort noch so ein Pot-au-feu gekocht? Also völlig. Das ist eigentlich das Geschichtsunterricht damals.
Wie ersetzt deiner Meinung denn jetzt adaptiert werden in die heutige Zeit, die Ausbildung?
Hey, ich finde, es muss modern sein. Ich meine, ich könnte zum Beispiel, ich sehe mich im Fett, ich meine, ich maule auch. Ich motze, dass wir keinen guten Kochnachwuchs haben.
Wo motzest du beim Verband oder wo?
Ja, ich meine, bei der Gastro-Swiss, bei, keine Ahnung, ich motze einfach auch, wenn ich mit den Leuten über das rede, jetzt mit dir, ja. dann sage ich, Scheiße, wir haben keinen Nachwuchs
ja.
in der Küche. Die Leute wollen nicht mehr so eine Lehre machen. Aber ich selber bilde nicht aus, weil ich wahrscheinlich gar nicht ausbilden kann nach den Standards, die sie immer noch haben. Also ich bin zu wenig klassisch. Ich meine, sie müssen immer noch,
das ist
sie müssen immer noch Blanketts kochen und ein Kalbszüngli poilieren und schieß mich tot. Weißt du, was ich meine?
Das eine ist ja Technik und das andere ist ja irgendwie ja, das Adaptierte zu
genau.
der heutigen Zeit. Oder?
Ich müsste den Lehrling wahrscheinlich aufnehmen und müsste ihn ein halbes Jahr lang irgendwo in eine ganz klassische Küche lagen und ein Praktikum machen, dass er überhaupt eine Chance hat, durch die Prüfung durchzukommen. Also, siehst du, oder?
Ja, nein.
Das ist so ein bisschen ein Rattenschwanz, oder? Wir motzen, dass wir keinen Nachwuchs haben, können aber nicht ausbilden, weil es halt einfach zu wenig modern ist bei der Ausbildung.
Ja.
Also, ich glaube, ich könnte einem Lehrling nicht gewährleisten, dass er durch eine Prüfung kommt. Mit den Anforderungen, die er hat, weil das machen wir alles nicht.
Das machen wir alles nicht mehr, oder?
Ja, ich mache keinen Fischfilet, ich mache keinen. Das Einzige, was ich mache selber, ist Schü. Aber auch das auf meine Art und nicht, wie es der Pauli sagt.
Ja.
Ich meine, ich kann das gar nicht gewährleisten, dass er der Lehrling oder die Lehrtochter oder einfach der Lernende
ja.
Die Ausbildung überkommt, die sie müssen eigentlich vorweisen können bei der Prüfung.
Nein, das verstehe ich. Und das ist sicher ein Problem. Ja,
das ist das Problem, ja.
Ich jetzt zum Beispiel mit einem Elektriker, der dann irgendwie Atomstrom und nachher auf dem Solarstrom landet. Eigentlich müsste das die Prüfung machen. Ja, es ist komisch und ich kenne mich auch nicht aus.
Aber es ist genau das Gleiche.
Aber es ist genau das Gleiche. Du sagst einfach, dass man dort die Ausbildung müsste verändern, adaptieren auf die heutigen Anforderungen und Bedürfnisse.
Absolut.
Sehe ich, wie war das denn bei dir gewesen, dass du damals hast wollen, Koch werden? Hat es noch einen Moment gegeben, einen speziellen Moment in deinem Leben? Oder hast du, ich weiß nicht, jemanden in der Familie gehabt, wo Koch war? Oder hast du einen Mentor gehabt? Oder irgendein Vorbild, wo du gesagt hast, das will ich auch?
Also ich meine, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich das gerne mache. Dass ich das gerne, dass ich gerne koche, genau. Ich habe relativ früh auch zum Beispiel schon am so Mittag, wenn ich aus meine Mutter wieder angefangen zu arbeiten, bin ich am Mittag früher heim, bevor meine Geschwister zum Beispiel, und habe dann einfach etwas mehr warm geschoben oder halt ein bisschen warm gemacht. Oder
das kackert mit Hörnchen.
Ja, irgendwie so etwas genau, was ich dann vorbereitet hat. Aber ich habe dann wie so mich gefühlt, ich bin der Koch. Ich habe jetzt für meine Geschwister und vielleicht auch für meine Großeltern etwas gekocht, oder?
Aha.
Und dann später, also die Oberstufe in der Hauswirtschaft, oder, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass das mir Spass macht und dass ich gut bei dem. Und ich meine, ich glaube, es ist so das Einzige, was ich mir immer noch vorstellen konnte, zu machen. Ich hätte mir nicht vorstellen, ich bin handwerklich fucking Shitshow.
Ja, eine Katastrophe. Handwerk, also Koch
ist also
ja,
handwerklich, also, sorry. Ich meine, eine Lampe aufschrauben oder etwas zu bauen oder ein,
gut,
das Velo flicken habe ich auch nicht können.
Ja. Oder der Chirurg ist ja auch Handwerker.
Ja, genau. Also ich meine, alle anderen Handwerke, außer in der Küche, habe ich eigentlich nicht können.
Außer mit dem Messer umgehen.
Genau. Darum ist das für mich auch wie so gar keine Frage gewesen. Auch also, mich konzentrieren, den ganzen Tag am Computer hocken, eine Banklehre oder KV zu machen, das wäre nicht in Frage
genau. Ja. Und dann nach der Lehre, dann... ja, nennt man es ja den Werdegang, oder? Denn, ich weiss, du bist in Samui noch eine Zwischenstation gemacht. Du hast nach der Lehre hast du irgendwo in einem Restaurant gekocht. Wo hast du das gesehen?
Ich habe nach der Lehre ein paar Stationen gehabt. Ich war im Aqua als erstes, City Bay hinten.
City Bay Rides, ja.
Genau, und dann bin ich in Montana für ein bisschen mehr als ein Jahr.
Sehr lokal, also.
Ja, also ich bin recht Restaurants eigentlich nur in Luzern.
Ja.
Halt in Thailand noch, aber es war ein Resort, da habe ich nicht nur gekocht, sondern auch Inselrundfahrt und so gemacht.
Tauchlehrer.
Ja. ich bin von Montana, Jesus Gott, Montana, dann bin ich reisen, das weiss ich noch genau. Dann habe ich nachher so im Europe hinten habe ich so eine Sommersaison gemacht.
Das ist noch geil, dann.
Ist, ja. Also das Europe, ich weiss nicht, das gibt es immer noch.
Oder? Also wieder, oder? Also
oder wieder, ist, genau. Ja, genau. Habe dort eine Sommersaison gemacht, bin dann habe gesagt, hey, nein, keine Lust mehr auf Gastro und bin dann 2 Jahre auf Mecke ins Altersheim.
Dann habe ich aber nicht kochen. Also
doch, doch, kochen.
Aha.
Ja.
Ah, nein. Okay.
Ja. Tourmix, Diätik. Ja.
Wir machen keine Werbung, hört ihr das, ja. Bitte?
Bin dann dort 2 Jahre gewesen und dann habe ich wieder den Koller bekommen und zurück in die Gastrowelle.
Ja.
Genau. Bin dann in Hopfenkranz,
ja.
Damals, wo das Kaufen sie noch ja. geführt haben.
Ja.
Vor dem Stiefel. Und von dort nachher dann eigentlich ins Alpineum. Also wir haben dann den Kevian und den Silas damals, meine Geschäftspartner, die haben das Alpineum angefangen. Also haben es aufgemacht. Ich habe dort einfach jedes Wochenende ausgeholfen und bin dann eben nachher auf Thailand. Ich habe gesagt, ich wollte noch nicht fix dort sein, ja. weil ich noch die Reise eigentlich machen wollte, das Auslandsjahr, so gesagt. Bin dann nach Thailand gearbeitet.
Wo bist du denn?
Auf Koh Samui.
Koh Samui, genau. Logisch. Samui, genau. Ja, genau. In einem Resort.
Ein kleines Resort von einem Deutschen. Ich habe dort eigentlich die westliche Küche gekocht, hat aber noch Thai-Köchin gehabt. Durch das natürlich bin ich immer in der Küche gewesen und habe mega viel auch
gelernt,
ja. Mega viel Handwerk, Techniken mitgenommen natürlich aus der Thai-Küche, ja.
Es tut mir leid, also letztes Mal zum Salani haben wir natürlich auch sehr einen thailastigen Podcast und Folge gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Thai-Küche, das hätte ich in dem Fall beeinflusst.
Beeinflusst, ja.
Ihr habt ja dann nach dem Alpi auch die Thai-Pop-Ups gemacht, gell?
Genau, ja. Also ich bin dann zurück ins Alpi und bin dann dort auch eingestiegen.
Ja.
Und wir haben dann relativ schnell angefangen, unseren Thai Friday zu machen, oder? Und das hat mega eingeschlagen. Und dann haben wir gesagt, weil im Alpi natürlich haben wir einen 1 Quadratmeter hohe. Also ich meine, jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir sie auch
ausgebaut. Passest du ja gar nicht rein, ne?
Ja, doch. Ich kann mich einmal drehen. Wir haben im Fall gut rausgelassen
für das, dass es so ein
Quadratmeter hoch war. Wir haben natürlich immer nur ein Gericht anbieten.
Ja. Und, Monoproduction.
Ein bisschen geplant halt mit mehreren Komponenten, die nicht warm sind, die frisch schon drauf kommen.
Ja.
Und irgendwann haben wir gesagt, hey, komm, wir wollen ein bisschen mehr können zeigen und haben dann unser Matching Fun, unser Thai Food Pop-Up angefangen zu machen. Das ist jetzt auch schon nächstes Jahr, dieses Jahr die 12. Ausgabe.
Wann kommt das wieder?
Es wird im November, Oktober, November, glaube ich.
Also gleich.
Gleich, ja, genau. Gleich. Und damals haben wir es immer in einer anderen Location gemacht.
Mhm.
Von Bodoni bei der Rüssonde, Esszimmer im Mayhof. Genau.
Wie vom Fett, oder?
Wie vom Fett, genau. Ja. Die Obergrundstrasse,
Pilatusstrasse.
Jetzt machen wir es Shop in Shop das Jahr. Das heisst, wir machen es im Alpineum selber.
Im Alpi selber. Genau. Okay, ich freue mich.
Wir machen einfach in-house Thai Food.
Sehr gut. Lass jetzt, ich glaube deshalb, oder, wenn man so ein bisschen auf Gastro-Szene schaut in Luzern, ich persönlich habe euch immer so ein bisschen als Rockstars wahrgenommen. Also jetzt gerade jetzt selber, okay, ja, nicht so, du mit euren Tattoos und so. Und ihr habt immer die Innovationen gehabt. Also immer, mit dem Alpi ist irgendwie so ein bisschen ein anderer, frischer Drive reingekommen nach Luzern mit der Gelateria dell'Alpi. Also ihr habt irgendwie Klasse anfangen machen, hat ja bis dann niemand irgendwie...
Gelato.
Sorry, Gelato machen. Also sehr italienisch in dem Fall. Mhm. Ja. Ihr habt Thai-Pop-Up gemacht. Das ist auch Pop-Ups. Ja, das ist auch etwas Neues irgendwie gewesen. Mhm. So ein bisschen Rockstars. Was ist der Antrieb dahinter? Also mir hat es immer gefallen, weil es ist immer so ein bisschen frisch gewesen. Es ist immer so ein frischer Kick gewesen. Es ist immer alles gekannt, aber jetzt mit euch... So damals schon, ist das immer etwas Neues gewesen. Was ist der Antrieb dahinter?
Der Antrieb dahinter ist eben etwas Neues zu machen und nicht immer in der gleichen...
Also weg vom Pauli.
Genau, ja. Weg vom Mainstream, weg von der Suppe, oder, wo sich da alle so ein bisschen von dem Schwimmbad Luzern, von dem Swimmingpool, wo so ein bisschen lauwarm wird, oder, wo alle das Gleiche machen, eigentlich wegzukommen Und dort ist zum Beispiel der Kevin natürlich auch immer eine mega treibende Kraft gewesen, oder? Wir sind irgendwo hin, wir sind gereist, wir haben etwas gesehen.
Er macht jetzt noch das
Sama-Sama.
Und genau.
Ginger-Guru.
Ginger-Guru.
Das ist die alkoholfreie Linie. Genau. Also Sama-Sama ist eher Ingwer-Likör.
Ingwer-Likör.
Und Ginger-Guru ist mit dem Ingwer-Tee und dem Ingwer-Limo. Also mega geile Produkte auch.
Ja, wirklich. Also ich kann es auch im Angebot. Mhm.
Und aber es ist wie so, auch der Anspruch war, immer der Erste zu sein, der etwas Neues macht, weil es macht viel aus, wenn du der Erste bist. Ich meine, wir haben auch jetzt das Fetisch, das erste Sharing-Konzept in Luzern eigentlich gesehen. Also ich meine, es hat schon Tapas und so gegeben, aber die Leute sehen das halt wie so, also etwas Neues.
Mhm.
Und etwas Neues machst, ist immer, du hast eigentlich immer die Karte auf deiner Seite. Das ist wie so ein Vorteil. Du machst etwas Neues, bist der Erste, der es macht, und du merkst, wenn die Leute dich anfangen kopieren, dass du es eigentlich richtig gemacht hast. Und wie gesagt, du meinst, Kevin hat angefangen, Latte Art nach Luzern zu bringen. Ich meine, wir sind die Ersten, die angefangen haben, Herzli und Tülpeli und Rösli und weiss nicht, was ich Kaffee rein machen kann.
Könnt ihr den Drachen?
Den Drachen kann ich nicht, ich kann einen Penis. Ich habe einen Schwan. Ein
Schwan?
Ein Schwan. Ich okay. habe schöne Tulpen, schöne Herzli, ein Farnblatt.
Ja.
Ich habe viel Cappuccinos gemacht im Leben, Sergio, das glaubst du nicht.
Willst du das nachher an unserer Bar mal schnell machen?
Also, kann ich machen, kein Problem.
Ich wähle das Motiv nachher.
Ist gut.
Bleiben wir doch schnell so zusammen. Aber ich sage, ihr habt die Gastlandschaft geprägt, finde ich. Mhm. Oder du und mit dem Team und mit deinen Partnern. Wie siehst du die Landschaft heute? Jetzt Luzern.
Sie ist, ich würde sagen, für Luzern sehr fortschrittlich. Es ist einiges gegangen. Oder die Leute werden moderner, das Konzept wird moderner und die Leute nennen es mehr an. Und ich finde, die Gastrolandschaft in Luzern hat sich recht gemacht in den letzten Jahren. Vor allem seit Covid, würde ich sagen. Es sind viele neue Sachen aufgegangen, viele neue Konzepte.
Das ist jetzt fünf Jahre.
Ja, 4 Jahre. Also jetzt,
jetzt fertig ist 4 Jahre. Hm?
4 Jahre. Ja, im Mai sind es 4 Jahre fertig gewesen.
Ja,
ja. Es ist viel Neues aufgegangen. Ich meine, von kleinen Brauereien über coole Pizzakonzepte. Oder? Früher hat es auch immer nur die eine Art von Pizza gegeben.
Oder die Kombinationen oder? Mit der Monoproduction. Genau. Ja.
Und ich würde schon sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind immer noch nicht in Zürich. Wir sind noch nicht so offen wie Zürich, finde ich.
Hat denn das etwas zu tun, dass man in Zürich kein Wettpatent braucht?
Wahrscheinlich schon, ja.
Hm. Also ja, ist ja, Patent, Funk, genau, oder das ist so. In der Schweiz. Oder
Luzern ist immer noch sehr konservativ und Luzern hat irgendwelche dumme Gesetze, wo dir eigentlich nur im Weg stehen. Ich meine, ich sehe es jetzt gerade mit unserem Backyard-Burger.
Also ja. Unser das heisst Backyard-Burger, du machst ja, im Hinterhof vom Fett machst du Burger.
Genau, also wir machen Smash-Burger,
wo
wir eigentlich dort im Hinterhof auf einer kleinen Terrasse könnte geniessen. Letztes Jahr haben wir das gemacht ohne Bewilligung.
Oh. Wenn wir den Podcast ausstrahlen.
Ist dann der Urs Rentli von der Gewehrpolizei und hat dann gemeint, sie brauchen da Bewilligung für die Tisch und Stühle. Und jetzt kannst du überlegen, wir haben jetzt August, fast Mitte August.
Ja.
Wir haben das eingegeben Anfang April.
Mhm.
Wir haben immer noch keine Bewilligung zum Tisch und Stühle einstellen. Darum sitzen die Leute jetzt einfach auf unserem Leergut auf Bierkisten.
Das geht dann. Das ist die Grauzone.
Also Grauzone. Ich meine, ich habe keinen Tisch und Stuhl dahinter. Ich habe Leergut. Und was die Leute mit dem machen, ist mir eigentlich egal.
Ja.
Ich kann nicht ihnen sagen, sie dürfen nicht auf mein Leergut sitzen.
Okay. Okay.
Look, fuck the system. Ich meine, wenn sie dir Stein wegstellen, dann finden Wege rundherum.
Hey, das hat seine Berechtigung. Ich glaube schon auch, dass das etwas hat, oder? Wo man irgendwie den Weg mit der Behörde muss suchen. Das habe ich auch selber.
Absolut, ja. Es führt keinen Weg rundherum. Aber es gibt ein paar Umwege.
Es gibt ein paar, nennen wir sie mal Grauzonen.
Ja, genau.
Lustigerweise habe ich eine Frage aufgeschrieben, wie empfindest du die Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden? Ich glaube, im Grundsatz ist es ja immer wohlwollend. Man hält sich an Gesetz.
Genau.
Aber das ist ja, Zusammenarbeit ist ja irgendwie immer wohlwollend, das ist meine Erfahrung. Aber Gesetze sind halt so, wie sie sind.
Ja.
Ich glaube, ist die Frage, wie man sie ausleitet.
Ich glaube auch, dass es nicht an den Behörden selber liegt.
Ja.
Also jetzt zum Beispiel bei dieser Terrassbewilligung schon.
Ja.
Weil es ist aber auch wieder eine Gesetzessache, weil per Gesetz wird das vom Bauamt, vom Tiefbauamt, wird die Bewilligung
gesprochen.
Gesprochen, genau. Und die sind in Luzern vor allem so überlastet, dass es halt einfach eine Ewigkeit geht, um 5 Täschchen und 10 Steuern zu bewilligen. Das aber wie gesagt, so, sie heben sich halt wie am Gesetz. Aber meine Zusammenarbeit eigentlich mit den Behörden
ist gut.
Ist eigentlich gut.
Ja,
also,
das sehe ich auch so.
Statt um Veranstaltung und Gastgewerbepolizei, ich meine, die sind auch gerade bei uns nebenan, die kommen ab und zu mal vorbei. Überhaupt kein Problem.
Ich glaube, es ist wohlwollend, oder? Es ist immer wohlwollend und es gibt ein paar Hindernisse, wo sie selber drin in ihren internen...
Das ist ja genau, wie du sagst, sie sind selber in dem Hamsterrad drin gefangen, ja. Oder? Wo sie selber gar nicht machen können.
Und dann immer noch eben so ein bisschen Personalmangel, das sieht man, ich glaube, das geht ja nicht nur uns Restaurantbesitzer so, sondern mit Umbau, mit Bau, sondern auch allgemein für Baubewilligungen. Das ist einfach im Moment... schwierig.
Ja, es ist schwierig. Es ist damals schon beim Umbau eigentlich schwierig gewesen.
Ja. Siehst du das als die grösste Herausforderung damals, die Bewilligung? Oder sag ich, weißt du jetzt mal, nebst der Infrastruktur, nebst dass der Koch reinpasst?
Ja, ich meine, es ist natürlich auch teuer, gell? Du siehst, ich meine, du kannst die Sachen nicht selber planen. Du brauchst einen Planer, du brauchst einen Architekt. Das kostet Vermögen.
Ja.
Du kannst ja schon am Anfang das Gefühl haben, ich kann das alles selber machen, aber es geht einfach nicht darum.
Das ist mir angewiesen.
Ja, du bist vertraut gewesen.
Ja.
Und auch darauf angewiesen, dass sie sich mit dem Ganzen auskennen. Auch. Darum ja, ich würde schon sagen, Bewilligungen zu bekommen, Umbau, das ist schon ein bisschen, das ist richtig happy gewesen. Ich glaube, das Schwierigste im Ganzen gewesen.
Ja, ja. Das ist ja bei uns so gewesen.
Schon,
ja. Und wo siehst du die Zukunft so in der Gastronomie in Luzern oder in der Schweiz allgemein?
Hey, schwierig zu sagen, gell? Ich meine, der Konsument verändert sich gerade mega, finde ich. Also das Verhalten der Leute, das Konsumverhalten. Ich glaube, es wird schlanker werden. Die Gastronomie in der Schweiz wird schlanker werden. Es wird viel nicht mehr geben. Wenn du siehst, Restaurants gehen zu, wo halt einfach nicht funktioniert. Wo halt nicht schaffen können, so dass sie profitabel sind.
Ja.
Weil die Leute nicht kommen. Weil es halt ihr Angebot wie zu, keine Ahnung, hochpreisig ist, zu extravagant, keine Ahnung.
Also würdest du sagen, so die Sterneküche oder die funktioniert noch oder das dazwischen ist schwieriger?
Ich meine, auch wenn du sobald du eine Auszeichnung hast, wie einen Michelin-Stern oder Gummipunkt, dann hast du mehr Besucher, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn du zum Beispiel ein Fine-Dining-Konzept anbieten willst, aber keine Auszeichnung hast, wer kommt denn für 130 Stutz für ein Menü essen, an einem Mittwoch oben? Wenig, oder? Ich sehe das bei uns auch.
Hast denn du eine Auszeichnung?
Ja? Yeah?
Hast denn du eine Auszeichnung?
Nein, nein.
Aber das Menü kostet?
89 Franken.
Ah, das geht.
Nein, ich meine, wir sind auch kein Fine-Dining. Ich meine, wir sind...
Ja.
Bei uns kommst du einfach gutes Essen über. Und ich meine, für 89 Stutz finde ich verdammt fair, was du bei uns überkommst.
Ja.
Und, aber schon das ist schon schwierig, gell? Das ist schon so, ist schon noch viel Geld. Mittlerweile, gell? Du hörst so viel, ist schon viel. Ich meine, 89 Stutz.
Ja, ja, aber man geht essen. Weil, das Essen 89 Stutz ist, glaube ich, okay. Und dann ist mit dem Entscheid, nehmen wir noch den Wein für 200 Stutz, oder?
Ja, aber 200.
Ja, meine,
unser Wein für 75 auf der Karte geht am besten.
Geht am besten. Okay. Hey, das ist, ich finde das total lässig mit dir. Darum sind wir auch schon fast 48 Minuten. Cool. Und mit wem würdest du mal gerne am Herd stehen? Sag jetzt nicht ich kann dir nicht helfen.
Mit wem würde ich gerne am Herd stehen?
Wow.
Ich wäre sehr gerne mit dem Anthony Bourdain mal am Herd gestanden. Mm. Das ist so ein bisschen mein... Also nicht das Vorbild. Das Vorbild kannst du nicht sagen. Ich habe ihn einfach mega gefeiert.
Ja.
Ihn als Person, seine Art.
Typen, ja.
Ist natürlich jetzt nicht mehr möglich.
Mhm.
Leider, ja. Du siehst es auch bei mir im Restaurant. Ich habe ihn mehreren Orten verewigt.
Ah ja?
Ja, ich habe sogar ein paar Zitate von ihm auf der Webseite nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sehr gerne mit dem Jamie Oliver kochen.
Ach schon?
Ja, weil ich finde, es ist so mit 14, 15 hat er mich dann nochmal so ein bisschen mehr gepusht eigentlich zum Koch werden, weil ich dazu mal, als er noch jung war, seine Naked Chef,
ja.
So seine erste Sendung, die hat mich total fasziniert.
Weil es eben genau gegen Pauli war, oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Und er hat genau, er hat die...
Also das Konträre, ja. Nicht gegen.
Weißt, wir würden uns ganz viel hören, klangen sich jetzt den Kopf und denken, das ist voll uncool. Voll Kommerz. Jenny Olger, geil, das ist voll Kommerz. Aber ich finde ihn voll, ich feiere ihn voll und ja. Immer noch.
Ja.
Und ich meine, mega viele Leute mögen ihn nicht. Aus aber er macht sein Ding. Ja. Er macht sein Ding und er hat Erfolg gehabt. Und ja.
Ich glaube, das bist du auch so ein bisschen, oder? Das ist aber vielleicht das Rockstar-Teil, das ich vorher angesprochen habe, oder? Er mischt den Salat mit den Händen und macht einen hohen Mess, oder? Irgendwie verbinde ich dich schon noch irgendwie mit dem, ja? Also ja. Nicht, dass du jetzt das auch reden kochen hättest, aber...
Ja, ich kann schon einen hohen Mess schaffen. Ja, yeah. Wenn es schnell muss gehen, dann bin ich eine hohe Puffmutter, ja.
Sehr gut. Lass jetzt, ja, siehst du, letztes Mal immer sehr gut gesagt, jetzt sage ich sehr gut und lass jetzt. Ich muss noch viel lernen in deinem Podcast, aber ja. Du hast es, wie jeder Gast in unserer Crudo-Podcast-Serie, hast du ein Lebensmittel mitgenommen. Zalani hat letztes Mal Koriander mitgenommen. Was ist es bei dir?
Ich weiss, ich habe Koriander mitgenommen. Siehst du meine Tätowierung auf der Hand?
Ist das Koriander oder ist das ein Eichenblatt?
Nein, es ist Koriander. Ich habe Koriander und Chili auf meiner Hand tätowiert.
Ja.
Und ich habe mich mega müssen hinterfragen, was ist jetzt das Lebensmittel, das ich nicht kann leben ohne. Und es hat mehrere. Aber ich glaube, das Krasseste, das ich überall drin habe, das ich immer irgendwo einbaue, ein Brot, ob getrocknet, ob frittiert, ob als Pulver, als weiss nicht was, ist eine Zwiebel.
Eine Zwiebel?
Eine Zwiebel.
Und das kommt mir hier auch über, es ist ein hiesiges Produkt.
Genau. Aber ich muss sagen, das hiesige Produkt am liebsten habe ich ja kalabrische Zwiebeln, also Tropea.
Ja.
Die könnte ich essen wie einen Äpfel. Also wirklich, da kann ich dir.
Manchmal einfach, es nicht so scharf ist.
Es ist ganz süß, ja. Und hat das Zwiebelige und hat, hat auch eine gute Textur. Gewisse Zwiebeln sind manchmal so ein bisschen faserig und grob. Ich schmeiße überall Zwiebeln rein. Überall. Überall.
Überall.
Überall. Ich würde glaube schon
Verträglichkeit ist Tropea Zwiebeln zum Beispiel, hast du das Gefühl, das ist verträglicher als jetzt
ein Finde ich sehr verträglich, ja. Ich meine, ich habe selten eigentlich Probleme,
ja.
Zwiebeln zu vertragen. Aber ich tue das überall irgendwie ein bisschen einbauen. Ich finde, in einem Gericht also eine Zwiebel Schärfe oder die Süße von einer Zwiebel, oder ich meine auch nur schon in einer Basis, in einer Soße, in einem Fond, gibt Zwiebeln mega, wenn du Schärfe willst, kann sie Schärfe geben, sie kann Süße geben, wenn sie schmorst, wenn sie röstet, wird sie so ein bisschen umami-mässig, ja, oder? So ein bisschen das Mundgefühl, das halt einfach alles hat. Also ich finde, das mega vielseitiges Gemüse, Lebensmittel, die ich eigentlich überall einsetze.
Ja. Ja. Und es ist, glaube ich, auch der Unterschied, ich habe es gerade in Italien, haben wir ja auch viel gekocht und so. Knoblauch ist so ein bisschen, es kann ja ähnlich sein, Knoblauch, oder? Und dort ist einfach immer so, wenn es zu viel ist, oder wenn es überhand nimmt, oder wenn es zu meiner Meinung nach auch falsch verarbeitet ist in einem Gericht, hast du einfach nur noch den Knoblauch.
Ja.
Das macht Zwiebeln weniger, meiner Meinung nach. Genau.
Darum, ich meine, ich liebe Knoblauch, aber Knoblauch finde ich viel schwieriger zum dosieren.
Ja.
Oder viel schwieriger zum einsetzen.
Ja.
Ich meine, aber du sagst, immer überpowert alles.
Genau.
Bei der Zwiebel ist das eher so ein bisschen unterstützend, finde ich.
Jetzt, wir haben, was wir auch noch nebst dem Lebensmittel im Crudo-Podcast haben, ist als Frage, ist, dass der vorherige Gast, das war jetzt Zalania, die dürfen eine Frage stellen, ohne dass sie weiss, wer dann unser nächster Gast ist. Und ich bin jetzt gespannt, was du zu der Frage von der Zalania sagst. Wenn du ein Gewürz wärst, Simon, ein Gewürz, welches wärst und wieso?
Boah.
Klar kann man jetzt sagen, Zwiebel ist irgendwo durch dann auch ein Gewürz.
Nein, Zwiebel ist kein... Ja... Gott, Zalania, danke für den. Hey, ich finde es schwierig, mich auf ein Gewürz zu beschränken. Ich meine, es gibt so viel Gewürz für jenstes. Aber was wir nennen jetzt zum Beispiel im Fett, nenne ich das die Holy Trinity, was wir haben.
The Holy Trinity?
The Holy Trinity, also drei Sachen, wo wir eigentlich praktisch alles damit würzen.
Ja.
Das ist weißer Pfeffer, Piment und Essigpulver. Das ist so unsere Fed Holy Trinity. Das ist so.
Du hast jetzt da etwas verraten. Das ist jetzt da wird sich jetzt die Welt verändern wahrscheinlich.
Ja, das macht gar nichts. Dann habe ich die Welt zu etwas Besseres
gemacht. Also gut, kann man sagen, es sind drei Einflüsse. Also wir haben einen weißen Pfeffer, das verstehe ich.
Mhm.
Pigment.
Also Piment Espelette, das ist so der...
Genau, der, also,
der es ist nicht geräuchert, es ist eher ein getrocknet, ein feiner Chili eigentlich, ja, wo nicht das, wo mehr aber Geschmack nicht, hat, aber nicht so scharf ist.
Nicht so scharf ist, genau. Oder nicht so süß, sondern es ist mehr auf der rauchigen Noten, oder?
Nein, also du kannst so in Galizien, so, du kannst das ein bisschen sauren, geräucherten, ja, und süßen über. Und ich habe dann lieber einfach so ein bisschen süß, wo nicht so viel Rauch hat.
Okay, okay. Genau. Und das ist jetzt sehr interessant. Essigpulver. Essig, also weißen Essig.
Das ist ein Weissenessig, Weissenessig, ja. Kräuteressig, wo du tust eigentlich dehydrieren und dann wie ein Pulver bekommst.
Jawohl.
Und ich finde immer, ein Gericht braucht das Gerüst, und zwar aus salzig, süß, säure, Schärfe.
Das haben wir wieder
in den Wenn Teil das für mich nicht stimmt, dann ist das Gericht nicht richtig abgeschmeckt. Oder? Und Salz haben wir eh.
Mhm.
Zucker geben wir auch überall rein. Also ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, bei allem Süßen etwas Salziges, bei allem Salzigen etwas Süßes. Und dann eben der weiße Pfeffer. Das gibt so ein, Grundgerüst, finde ich. So ein bisschen, das fängt an von Gaumen zu kitzeln, ohne dass es zu penetrant ist, finde ich eben. Es gibt gewisse Leute, mit denen streite ich über weißen Pfeffer. Ich habe meine Köche und Köchinnen schon mega können überzeugen von dem. Und dann eben eine gewisse Schärfe, aber ganz fein. Den Piment geben wir meistens am Schluss dazu auch, oder als Topping.
Mhm.
Und dann Essigpulver. Manchmal möchte ich keine Zitrussäure. Manchmal möchte ich eine Essigsäure drin haben im Gericht. Aber ohne, dass es dann das Ganze verflüssigt. Das heisst, wenn ich eine Soße habe,
ja, wo ich eine Konsistenz
gute habe. Konsistenz habe, aber ich brauche noch ein bisschen Säure, dann haben wir das Essigpulver und das gibt dann so ein. Aber dort musst du richtig fein dosieren. Wenn du zu viel hast, ist es zu viel, dann ist es so. Ja.
Mega cool, Simon. Mega cool. Also merkt euch das. Ich weiß nicht, kann man das kaufen, die Mischung?
Nein. Könnt ihr euch selber herausfinden, wie viel,
genau,
von was.
Wie viel von was. Wir verraten nicht alles. Und was wäre die Frage, deine Frage an den nächsten Podcast-Gast von Crudo? Ja, stell sie jetzt.
Wenn du zwei Sachen, Lebensmittel, auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, wo du gestrandet bist, was wäre es?
Zum Glück letztlich auf Lebensmittel. Zwei Lebensmittel auf eine einsame Insel.
Auf einer Robinson Crusoe Insel.
Genau, welche wären es? Spannend. Ich bin gespannt. Diese Frage stelle ich unserem nächsten Gast, wo ich auch nicht weiss.
Bin gespannt auf die Antwort.
Ja, ich auch. Hört rein. Und wir sind damit eigentlich so ein bisschen als Schluss gekommen von unserem Podcast, Crudo, von dieser zweiten Folge angelangt. Ich habe es mega spannend gefunden mit dir, Simon.
Es ist mega geil gewesen.
Es hat dir gefallen.
Ja, mega, mega.
Es nimmt damals so eine Richtung an, die man gar nicht erwartet.
Ja, absolut, ja. Aber darum, ein bisschen Skripte, ein bisschen Sponti.
Ein bisschen Weisswein.
Ein bisschen Fritto Misto.
Ja, übrigens ist die Flasche leer jetzt. Hast du
schon ist die gesagt. Leer?
Ja, genau.
Shit.
Ja, aber es war nur so eine kleine Flasche, gewesen, gell?
Ja, boah. Gell. Kann man schon machen.
Ich würde auch sagen. Hey, alles Gute. Viel Erfolg in deinem weiteren Projekt.
Und
rock weiterhin die Luzerner Gastlandschaft. Ich freue mich, dass ich dich kenne. Ich freue mich auf nächste Begegnungen mit dir.
Gleichfalls.
Alles
ja.
Gute. Machen wir auch ein High Five.
Danke, Sergio.
Danke dir. Tschüss, Simon. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das war Crudo, die zweite Folge. Ich hoffe, ihr hört auch rein im nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Danke. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Crudo. Willkommen in der Welt von der Kulinarik. Bis dann. Cin cin und einen guten Tag.